die Fortsetzung zu hören zur Geschichte der Neuapostolischen Kirche mit ihren Vorläuferbewegungen. Sie ist ja hervorgegangen ursprünglich aus der katholisch-apostolischen Kirche. Edward Irving und andere wurden genannt und die ersten Apostel in England, der Apostel der Neuzeit. Wobei wir dieses uns jetzt immer zunächst mal, bevor wir die Beurteilung bringen, in Anführungsstrichen denken sollten, Apostel, Propheten und diese ganzen Ämter. Ich habe ja noch keine Beurteilung gebracht, die kommt erst heute Abend dann hauptsächlich. Und wir hatten also betrachtet die Vorläuferbewegungen, dann auch Heinrich Geier und seine apostolische Mission und dann schließlich weitere Abspaltungen, woraus dann die neuapostolische Gemeinde hervorging. Wir waren stehen geblieben bei Fritz Krebs, dem Ersten, der das Stammapostolat eingeführt hat und selber als der erste Stammapostel praktisch eingesetzt wurde oder auch sich eingesetzt hat. Nun, nach dem Tode von Krebs wurde sein Nachfolger Hermann Niehaus. Hermann Niehaus war Stammapostel von 1905 bis 1930. 1932 ist er gestorben. Unter Niehaus Führung gab es so viele Abspaltungen wie nie zuvor. Schon bei seinem Amtsantritt hatte er betont, dass die Rottengemeinschaften an seiner Dickfaust und eisernen Stirne zerschellen werden. Wörtliches Zitat. Niehaus nahm eine Neueinteilung der Apostelbezirke vor, forcierte einen Generationswechsel unter den Amtsträgern und verlegte die Leitung nach Steinhagen, seinem Wohnort. Und unter seiner Leitung nahm die neuapostolische Gemeinschaft, sie trug diesen Namen ab 1907, jedes Jahr um einige tausend Mitglieder zu. 1907 also wurde dann der Name Neuapostolische Gemeinde eingeführt, 1930 dann erst Neuapostolische Kirche. Niehaus war es auch, der für die Herausgabe eines Lehrbuchs sorgte, meistens so beschaffen, mit dem Titel Fragen und Antworten über den neuapostolischen Glauben, eine Art Katechismus, der zum ersten Mal 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, herausgegeben wurde. Und der bis heute das Standardwerk geblieben ist. Wer sich also in Kürze einen Überblick verschaffen will über eine apostolische Lehre, kann hier Fragen und Antworten studieren und mit der Bibel vergleichen. Im Ersten Weltkrieg nun kam es zu einer spektakulären Prophetie von Hermann Niehaus. Das Prophetenamt war damals bereits auf das Apostelamt gelegt worden. Niehaus war ein glühender Nationalist im Ersten Weltkrieg, wie die meisten Deutschen in jener Zeit. Und sie hatten ja alle natürlich den Sieg des Deutschen Reiches erwartet unter Kaiser Wilhelm. Und so wurde ihm natürlich dann auch in seinen Gesichten und Träumen der Sieg Deutschlands und der Untergang Englands zweifellos geoffenbart. Diese Prophetie wurde natürlich weit verbreitet. Hat natürlich auch die Kriegsbegeisterung noch weiter angeheizt, auch bei neuapostolischen Mitgliedern. Aber was geschah, wir wissen es alle, dieser Sieg Deutschlands traf bekanntlich nicht ein und es hat sich eben als Falschprophetie entpuppt. Und deshalb gab es nach dem Ersten Weltkrieg unter anderem auch deshalb Austritte vieler enttäuschter Mitglieder. Im Krieg übrigens wurde auch eine Neuerung von Niehaus eingeführt. Die Abendmahlshostien wurden damals mit je 3 Tropfen Wein beträufelt und so den Soldaten in das Feld geschickt. Deshalb wird es auch heute, soweit ich informiert bin, noch gemacht, dass man die Hostie praktisch mit diesen bereits draufgeträufelten Tropfen Wein bekommt. Also das Abendmahl nicht in den 2 Gestalten Brot und Wein, sondern das hat sich damals eingebürgert, hat heute an sich keinen Sinn mehr, weil ja heute die Kriegssituation nicht so ist mit der Feldpost, aber man hat eben sehr traditionsbetont das beibehalten. Dem Kelchwort trinket alle daraus, ist damit allerdings nicht entsprochen. Niehaus starb am 23. August 1932, musste aber bereits 2,5 Jahre vorher vom Stammapostelamt zurücktreten. Der Grund dafür lag darin, dass er die letzten 2,5 Jahre in geistiger Umnachtung verbringen musste. Und das begann vermutlich, als er am 25. Januar 1930 in großem Rahmen sein 25-jähriges Jubiläum als Stammapostel feierte, 1905 bis 1930. Und da werden verschiedene Vorkommnisse berichtet, die allerdings ja unterschiedlich wiedergegeben werden. Ich nenne zunächst das Zitat, wie Helmut Obst darüber schreibt, Professor Obst in seiner Darstellung Apostel und Propheten der Neuzeit. Obst schreibt, auf dem Gipfelpunkt seines Erfolges, inmitten der Selbstdarstellung seines hohen Sendungsbewusstseins, traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Er erlitt einen Unfall. Die Darstellung, dass Niehaus bei einem geistlichen Theaterspiel anlässlich seines 25-jährigen Stammaposteljubiläums Christus dargestellt habe und dabei von einer Treppe gestürzt sei, wird von neuapostolischer Seite als falsch bezeichnet. Soweit Obst. Auch der Sektenexperte Kurt Hutten weist auf die unsichere Forschungslage hin. Er schreibt, über das Ende von Hermann Niehaus liegen widersprüchliche Darstellungen vor. Nach der einen, die aus zuverlässiger Quelle stammt, wurde 1930 bei der Feier zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Stammapostel ein Bühnenspiel aufgeführt. Auf der Bühne befand sich eine Treppe, welche die Verbindung zwischen Himmel und Erde darstellen sollte. Niehaus wirkte mit, indem er die Rolle Christi spielte und seine Wiederkunft vorführte. Dabei ereignete sich wohl infolge eines Fehltritts das Unglück. Niehaus erlitt schwere Verletzungen, konnte darum sein Amt nicht weiterführen und starb 1932. Hermann Niehaus Junior bestritt in einer eidesstattlichen Versicherung vom 7. Mai 1968 diese Darstellung. Sein Vater habe nie an einem Bühnenspiel teilgenommen, sondern sei in der Wohnung gestürzt, wird gesagt. Wir stehen also vor unterschiedlichen Angaben. Auszuschließen ist jedoch nicht, dass die erste Version zutrifft, denn das hohe Sendungsbewusstsein von Niehaus wird auch in neuapostolischer Literatur selber bezeugt. So heißt es zum Beispiel in der Biografie über Niehaus, die von der Neuapostolischen Kirche herausgegeben wird. Als er einmal bei einer Verwandten, einer Witwe, auszog, verabschiedete er sich von ihr mit den Worten: Du hast nicht mich, sondern den Herrn Jesus aus deinem Hause getan. Nun wird dir dein Haus Wüste gelassen werden. Und diese Worte sollten sich im Laufe der Zeit bewahrheiten. So heißt es in dieser Biografie über ihn. Auch Lieder aus dem Neuapostolischen Gesangbuch von 1912 machen das deutlich. In Lied 509 heißt es in der Strophe 1: Ja, nirgends auf dem Erdengrund fühlt ich mich frei so von Beschwerde, als an der Brust von Vater Krebs, das war mein Himmel auf der Erde. Also der erste Stammapostel. Und in Vers 3 heißt es: Verloren geht von uns keiner, so wir uns klammern an die Hand in seinem Sohne Niehaus heute. An dieser Brust wird weiter blühen für uns der Himmel auf der Erde. Diese Strophen wurden dann später durch andere ersetzt. Die Personennamen wurden weggelassen. Aber zu Lebzeiten der Stammapostel und unmittelbar nach ihrem Tode wurde ihnen übermenschliche Verehrung zuteil. Nun kommen wir zum nächsten Stammapostel, Johann Gottfried Bischoff. Er amtierte von 1930 bis 1960. Ich hatte gestern Ihnen schon mal die Bilder gezeigt, Seite 209 dieses Buches. Sie können also da auch nochmal angucken. Auf Seite 208 sind die Stammapostel abgebildet. Wir lassen es nochmal durchgehen, wer es noch nicht gesehen hat. Bischof war nun ein sehr bedeutender, vielleicht der bedeutendste Stammapostel im 20. Jahrhundert. Wie gesagt, 30 Jahre Amtszeit, hat sehr viel bewegt, ein riesiges Wachstum. In die Millionen ging es dann unter seiner Leitung weltweit gesehen. Er war Schuhmacher, Sergeant und Zigarrenhändler, wurde geboren in Untermossau im Odenwald. 1897 hatte er die neuapostolische Gemeinde in Mainz besucht und war bald darauf versiegelt worden. 1903 war er Bischof geworden, 1905 Apostelhelfer, 1906 Bezirksapostel in Frankfurt-Main, 1920 schließlich wurde er Stammapostelhelfer und 1924 wurde er bereits zu Lebzeiten von Niehaus zu dessen Nachfolger bestimmt. 1930 schließlich, als Niehaus geistig umnachtet war, wurde er dann zum neuen Stammapostel eingesetzt, durch Niehaus wohl noch und dann auch durch das Kollegium. Bischof amtierte in der Zeit des Dritten Reiches und ist deshalb in der Geschichte besonders umstritten, wobei wir aus heutiger Sicht es immer natürlich leicht haben, andere zu verurteilen. Da sollten wir vorsichtig sein, wenn wir in der Zeit gelebt hätten. Wer weiß, wie das auch abgelaufen wäre, aber trotzdem müssen wir heute kritisch sagen, die neuapostolische Kirche kam im Unterschied zu vielen anderen Gruppierungen ohne größere Probleme durch das Dritte Reich. Und das lag sicher sehr stark an der Person von Bischof. Bischof ging über jedes Maß hinaus, indem er Kontakt mit der NSDAP aufnahm und mit dieser vereinbarte, dass er nur dann Mitglieder in die Neuapostolische Kirche aufnahm, nachdem von Seiten der NSDAP, der Nationalsozialisten, eine Unbedenklichkeitserklärung über diese Personen vorgelegt werden konnte. Kein Wunder, dass man unbehelligt durch das Dritte Reich kam. Das wird heute heftig kritisiert, zum Teil auch, wie ich denke, innerhalb der Neuapostolischen Kirche, aber damals war das gang und gäbe. Und ferner wurde die neuapostolische Zeitschrift Wächterstimme aus Zion, hieß sie ja, arisiert, indem man Zion wegnahm im Jahr 1934. Zion, Israel, damit wollte man natürlich dann nicht identifiziert werden mehr. 1941 wurden dann die neuapostolischen Zeitschriften trotzdem eingestellt, aber wegen der Kriegssituation. Und nicht deshalb, weil man weltanschauliche Konflikte mit dem nationalsozialistischen Regime gehabt hätte. Deshalb nicht. Nun, eine weitere spektakuläre Sache bezüglich Bischof kann ich nicht verschweigen, der hat auch sehr viel Wirbel gemacht. Nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg verband Bischof die Frage nach der zeitlichen Festlegung der Wiederkunft Christi mit seiner persönlichen Existenz. In seiner frühen Zeit hat er es noch abgelehnt, Wiederkunftstermine zu berechnen. In seiner früheren Zeit war er noch ganz nüchtern in dieser Frage. So hat er zum Beispiel in der Wächterstimme aus Zion vom 1. Mai 1932 Folgendes ausgeführt. Ich zitiere: Nun wollen wir aber nicht in den Fehler vieler gottesdiensttreibender Geister verfallen, uns damit zu beschäftigen, wann diese Zeit sein wird. Obgleich der Herr Jesus laut Apostelgeschichte 1, Vers 7 sagte: Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, so suchen dennoch viele in ihrer Vermessenheit, Tag und Stunde der Wiederkunft Christi festzulegen. Alle, die sich damit befasst haben, mussten bis jetzt eine schmähliche Enttäuschung erleben. Für die Kinder Gottes ist es nicht Hauptsache zu wissen, wann der Herr kommt, sondern viel wertvoller ist es, dass wir Christus angehören, wenn er kommen wird, und dass wir zu denen zählen, welche die große Stimme hören dürfen, steiget herauf. Nun, wie ist das aus biblischer Sicht zu beurteilen, was er hier geschrieben hat? Ich denke, das ist gut biblisch nüchtern. Wir sollen nicht Zeit und Stunde berechnen oder sagen zu der und der Zeit. Das soll natürlich trotzdem wachsam sein, würde ich auch sagen. Nun hat er aber in seinen späteren Jahren eine Wendung um 180 Grad vollzogen. Und zwar wurde, ausgelöst durch sogenannte Gesichte und Träume von Gemeindegliedern und Amtsträgern und durch eigene Erlebnisse von Bischof, in ihm immer mehr die Ansicht der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Jesu Christi verstärkt. Bereits in einem Artikel aus dem Jahr 1939 wurde sein sich anbahnender Gesinnungsumschwung erkennbar. Und die Sicht nahm immer mehr zu. 1947 äußerte er dann bei einer Ansprache in Dinslaken: Ich sage euch nicht zu viel, wenn ich erwähne, dass wir verschiedene Geschwister, selbst Amtsträger haben, die bereits die Verheißung des Herrn empfangen, dass sie nicht mehr sterben, sondern verwandelt werden. Damals hat er die Erfüllung noch auf verschiedene Ämter bezogen, dann aber immer mehr auf seine eigene Person. Und das war dann ab 1950. Und spektakulär wurde besonders der Gottesdienst an Weihnachten 1951 in Gießen in Hessen, weil er dort seine Ansicht zugespitzt zum Ausdruck brachte. Und da Bischof damals bereits 80 Jahre alt war, hat diese Naherwartung eine ganz besondere Brisanz besessen. Man hat ja ahnen können, dass er nicht mehr sehr lange leben würde. Er sagte damit, dass man diese Erwartung nicht auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte ausdehnen solle, sondern dass sie sehr nahe seien. Und er sagte: Das liegt nicht in der Absicht Gottes. Tag und Stunde, wann der Herr kommt, wissen wir nicht. Aber dann sagte er: Aber ich persönlich bin überzeugt, dass die Zubereitung des königlichen Priestertums in der Zeit erfolgt, wenn ich noch vorhanden bin. Und dass die Reich-Gottes-Arbeit im Weinberg des Herrn mit mir ihr Ende nimmt. Dass also der Feierabend kommt, wo Lohnzahlung stattfindet. Das Zeichen hierfür, so Bischof weiter, besteht darin, dass der Herr zu meiner Zeit in Erscheinung tritt und Abschluss seines Werkes macht. Für mich steht heute sicher, dass, wie angeführt, die Zeit der Zubereitung des königlichen Priestertums unter meiner Hand vollendet wird und dass die Reichsgottesarbeit im Weinberge des Herrn mit meinem Ende auch ihr Ende erreicht. Abraham war der Erste, dem Gott Offenbarungen gab. Er war das erste Tor, durch das der Herr den Segen gab. Ich stehe als Tor der Mitternacht. Ob das jemand glaubt oder nicht, ändert an dieser Tatsache absolut nichts. So, Bischof. Und dann noch eine weitere Steigerung. Ich bin der Letzte, nach mir kommt keiner mehr. So steht es im Ratschluss unseres Gottes, so ist es festgelegt und so wird es der Herr bestätigen. Und zum Zeichen sollt ihr das haben, dass der Herr in meiner Zeit kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen. Zitat Ende. Nun, und man hat ja das Prophetenamt schon damals auf das Apostelamt gelegt gehabt und das musste also untrügliche, sichere Offenbarung Gottes sein. Und das wurde nicht nur einmal gesagt, sondern in fast jeder Ansprache ab 1951 von Bischof. Und dabei übte er nicht geringen Druck auf seine Anhänger aus. So sagte er 3 Jahre später, 1954, bei einem Gottesdienst in Stuttgart, am 12. September, ich bin mir doch bewusst, wenn ich sterben würde, was nicht der Fall sein wird, dann wäre das Werk Gottes vernichtet, also die Neuapostolische Kirche. Falls ich tatsächlich heimgehen würde, was nicht geschehen wird, dann wäre das Erlösungswerk erledigt. Zitat Ende. Man muss sagen, nicht alle Neuapostolischen erkannten diese Botschaft an. Zum Sprecher der Opposition wurde der Düsseldorfer Apostel Peter Kuhlen. Auch der Grund war naheliegend, denn Kuhlen war ursprünglich zum Nachfolger von Bischof vom Apostelkollegium einstimmig gewählt worden. Und nun plötzlich heißt es, ich habe keinen Nachfolger, ich werde nicht sterben. Kuhlen aber war als Nachfolger schon bestimmt. Nun, Opposition natürlich. 1954 stellte sich Kuhlen öffentlich dem Vorhaben Bischofs entgegen, der die Versiegelung und Aufnahme in die Neuapostolische Kirche abhängig machen wollte von der Anerkennung der Botschaft, wie man Bischofs Selbstaussagen damals nannte. Man sprach nur von der Botschaft. Kuhlen und 2 weitere Apostel, nämlich Siegfried Demel und Ernst Dunkmann, forderten, dass die Annahme oder Ablehnung dieser Botschaft in die eigene freie Entscheidung gestellt werden solle. Und nicht, dass man die Aufnahme in die Gemeinde davon abhängig mache. Es sollte also individuell entscheidbar sein. Dieses Ansinnen wurde abgelehnt. In der neuapostolischen Biografie über Bischof wird über Kuhlen und die anderen Abweichler, so werden sie genannt, Folgendes ausgeführt. Zitat: Aber die Geschwister seines Bezirks, die bis zum Jahr 1955 in Peter Kuhlen ihren Apostel sahen, die ihn gewiss auch liebten, ihm glaubten und vertrauten, konnten damals noch nicht ahnen, dass er nun nicht mehr in der treuen Nachfolge zu seinem Vorgänger blieb. Natürlich waren dem Stammapostel Bischof diese Bestrebungen bekannt. Fast alle Apostel, bis auf die vorhin erwähnten Ausnahmen, standen treu zu ihm und ließen es nicht an Warnungen fehlen. Doch der Stammapostel sagte nur: Das ist ein Geschwür, das wir herauseitern lassen müssen. Herauseitern tut weh, sehr weh. Zitat Ende. So selber in der Biografie über Bischof nachzulesen. Und das Geschwür wurde herausgeeitert, um diese drastische Sprache von Johann Gottfried Bischof zu gebrauchen. 1954 waren in etlichen Gemeinden des Bezirks Düsseldorf so ungute Verhältnisse offenbar geworden, dass nach der inneren Trennung auch die äußere Trennung vollzogen wurde. Es wurden neue Vorsteher, Bezirksämter und Bischöfe benötigt, aber es dauerte einige Zeit, bis diese herangereift waren. Es traten nämlich sage und schreibe ca. 25.000 Neuapostolische im Ruhrgebiet vor allem damals aus der Neuapostolischen Kirche aus. 25.000 im Zusammenhang mit dieser Botschaft von Bischof. Das war die größte Abspaltung, die es bisher gegeben hatte. Sämtliche Vermögenswerte der Gemeinden aber blieben bei der neuapostolischen Kirche, wie das immer ist, wenn eine Abspaltung stattfindet. Das ist alles in der Satzung festgelegt. Da gibt es geheime Satzungen, die auch in meinen Händen sind inzwischen, aber ich habe die immer schon mal gelesen und da steht es alles drin, der Besitz bleibt bei dem Stammapostel und denen, die ihm treu bleiben. Sämtliche vermögenswerte Gebäude bleiben in der Hand des Stammapostels. Wenn sich also eine Gemeinde selbstständig machen will, können sie aber die Werte bleiben bei der neuapostolischen Kirche. Obwohl die Ausgetretenen selber diese Dinge durch ihre Spenden vorher finanziert hatten. Nun, was geschah im Jahr 1960? Dreimal dürfen Sie raten. Johann Gottfried Bischof starb mit 89 Jahren. Und selbst noch in dem Monat vor seinem Tod sagte der Bezirksapostel Walter Schmidt, der dann sein Nachfolger wurde, aber nicht durch Ernennung von Bischof, sondern durch Wahl des Apostelkollegiums, Schmidt sagte, aber es bleibt bei der Verheißung, der Herr kommt zu ihrer Lebenszeit. Und Bischof antwortete vor seinem Tode, ja, das ist gewiss, bis zum Schluss. Walter Schmidt wurde dann sein Nachfolger. Und dieser schrieb nach dem Tode Bischofs in einem Brief, auch an die Gemeindeglieder dann, die ja sehr verunsichert waren, ja, viele. Sowohl er wie auch wir und alle mit ihm treu verbundenen Brüder und Geschwister haben niemals daran gezweifelt, dass der Herr die ihm gegebene Verheißung zur gegebenen Zeit auch erfüllen würde. Wir stehen deshalb vor dem unerforschlichen Ratschluss unseres Gottes und fragen uns, warum er, warum Gott seinen Willen geändert hat. Der Stammapostel kann sich nicht geirrt haben, weil er immer das Wort des Herrn zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat. Zitat Ende. Was geschieht? Bischof hat sich nicht geirrt. Kann gar nicht sein. Aber Gott hat seinen Ratschluss geändert. Überraschend geändert. Ist das überzeugend, liebe Freunde? Es wird hier gedreht und gedeutet, wie man es nun gerade braucht. Und das hat aber nichts mit wahrer Prophetie zu tun. Sondern wir müssen es ganz klar sagen, Falschprophetie. Und was gebot Schmidt? Wir schweigen und gehen unseren Weg, wurde geboten. Diskussionen wurden verboten und erstaunlicherweise traten nach dieser Enttäuschung gar nicht mehr so viele aus. Die Kritischen waren ja vorher schon ausgetreten, die meisten. Man wollte die Ruhe haben, man wollte den Frieden im Werk nicht gestört sehen. Das erleben wir auch bei anderen Werken immer wieder, diese Erscheinungen. Und die anderen waren offensichtlich bereit, den Weg mit Bischof bis zum bitteren Ende mitzugehen. Nach der Trauerfeier für Bischof wurde schnell eine Apostelversammlung einberaumt, in der Schmidt zum Stammapostel gewählt wurde, da Bischof ja keine Nachfolger bestimmt hatte. Also nicht Kuhle natürlich jetzt, sondern Schmidt wurde Nachfolger. Und er legte seiner Einführungspredigt das Wort 2. Petrus 3, 3 bis 6 zugrunde, in dem von den Spöttern die Rede ist, die sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Und Schmidt betonte, auch wir haben nun eine Stunde, über die der Herr den Schleier der Trauer gelegt hat. Und für diese Trauerstunde beanspruchte er dann sogar den Ruf Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in seinem Vergleich des verstorbenen Stammapostels Bischof mit Jesus Christus näherte sich Schmidt hart der Gotteslästerung, als er Folgendes sagte, der Stammapostel ist der Rufer bis in seine Gethsemane-Nacht gewesen. Wir sind jetzt in eine Gethsemane-Nacht gekommen, die auch der Stammapostel hat durchmachen müssen. Er ist uns vorausgegangen und es darf die Frage aufgeworfen werden, warum hat er uns nicht mitgenommen? Wir werden hierbei an Abraham erinnert, als er auf dem Höhepunkt seines Glaubens stand, kam der Herr zu ihm und sagte, opfere deinen Sohn. Das hieß mit anderen Worten, opfere die dir gegebene Verheißung. Zitat Ende. Also diese Botschaft hat Bischof geopfert und dadurch hat er diesen Passionsweg beschritten. Also wirklich hart an der Grenze. Und nun erreicht die Verdrehung der Tatsachen ihren Höhepunkt, als Schmidt ausrief, der heimgegangene Stammapostel hat uns in wunderbarer Weise auf den höchsten Stand des Glaubens geführt und zwar durch das, was ihm der Herr verheißen hatte. Das ist unser Glaube gewesen bis zu dem Augenblick, wo er, der Stammapostel, die Augen geschlossen hat. Ich bin Zeuge, denn ich war am Dienstag noch bei ihm. Als wir uns verabschiedeten, war er geistig und seelisch in einer überaus großen Frische. Ich habe mich mit den Worten von ihm verabschiedet: Lieber Stammapostel, es bleibt die Verheißung bestehen, der Herr kommt zu ihrer Lebenszeit. Da schaute er mich noch einmal zum letzten Male an und seine Augen leuchteten: Ja, das ist gewiss. Die Apostel und ich schämen uns nicht, dass wir gläubig diese Verheißung hinausgetragen haben in alle Lande. Zitat Ende. Sie schämen sich nicht. Nun ja, man ist seither aber doch etwas zurückhaltender und nüchterner geworden, muss man sagen. Ich möchte jetzt die restliche Geschichte ganz kurz sagen, auch aus Zeitgründen. Nach Schmidt kam dann Streckeisen, nach ihm kam Urwühler und schließlich dann Richard Fehr als Stammapostel. Er ist auch derjenige, der jetzt um die Jahrtausendwende amtiert. Die letzten drei sind Schweizer, weil man ein neutraleres Land wollte als Deutschland. Man hat also nun Schweizer berufen als Stammapostel, was auch diplomatische Gründe hat. Richard Fehr ist ein Mann, der so aus dem Public Relations Bereich kommt, der nun sehr stark auch die Öffentlichkeitsarbeit betreibt und auch dadurch ist dieses Werk nun weiter gewachsen. Soweit wollte ich jetzt die Geschichte einfach mal kurz darstellen. Nun möchte ich weitergehen und das Neuapostolische Glaubensbekenntnis zitieren. Es gibt verschiedene Fassungen. Ich lese jetzt einmal die Fassung aus der Neuausgabe 1981. Ich habe aber auch die neueren. Aber die habe ich jetzt gerade griffbereit gehabt. Und jetzt wollte ich mal diese Fassung vorlesen. Es wäre jetzt interessant, wenn wir sehen, wo Ähnlichkeiten oder wo Unterschiede sind zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Also das Neuapostolische und das apostolische Glaubensbekenntnis. Erster Glaubensartikel: Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Ist hier ein Unterschied? Kaum. Gott, den Vater, den Allmächtigen heißt im Apostolischen. Und hier hat man gesagt, den allmächtigen Schöpfer. Zweiter Glaubensartikel: Ich glaube an Jesum Christum, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, eingegangen in das Reich der Entschlafenen, auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur rechten Hand Gottes des allmächtigen Vaters, von dannen er wiederkommen wird. Gibt es hier einen Unterschied? Ja. Welche? Das Reich der Entschlafenen wird anders formuliert. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und richten kommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten, das fehlt auch. Ne? Das ist deshalb, weil man hier nun eine besondere Offenbarung hat für den entschlafenen Dienst. Es werden auch Versiegelungen für die Entschlafenen vorgenommen. Und das wird nachher extra noch betont. Dritter Glaubensartikel: Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige apostolische Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Gibt es hier Unterschiede? Ja, an eine heilige apostolische Kirche wird gesagt und dann auch nicht die Gemeinschaft der Heiligen aus allen christlichen Kirchen, wo es Gläubige gibt, sondern die Gemeinde der Heiligen, nur sie. Ja. Da wird ein gewisser Sektencharakter schon deutlich, die Abgrenzung gegen die anderen. Dann der vierte Glaubensartikel: Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet mit dem Auftrag zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen. Gibt es einen Unterschied zum apostolischen Glaubensbekenntnis? Bitte? Ja, gibt es überhaupt nicht. Ne? Das ist alles jetzt hinzugefügt, was jetzt kommt. Ab diesem Artikel ist das alles neu, die typische Sonderlehre, die jetzt ja dazukommt. Lebende Apostel, die dieses Erlösungswerk vollbringen. Fünfter Glaubensartikel: Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi nur von Aposteln erwählt und in ihr Amt eingesetzt werden. Und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und Kräfte hervorgehen müssen. Auf das mit ihnen ausgerüstet die Gemeinde ein lesbarer Brief Christi werde. Es geht jetzt um die anderen Ämter, die alle vom Apostelamt eingesetzt werden und abhängig sind. Der Geist strömt vom Stammapostel über die Apostel in die einzelnen Ämter, so wird gelehrt hier. Sechster Glaubensartikel. Ich glaube, dass die heilige Taufe mit Wasser ein Bestandteil der Wiedergeburt ist und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt. Sie ist ferner der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Also es wird gelehrt, die Taufe als Anwartschaft zur Empfangnahme des Heiligen Geistes. Es wird nicht wie in der katholischen Kirche die Taufwiedergeburt gelehrt. Ist ja auch zu hinterfragen. Ja, aus biblischer Sicht wollen wir jetzt hier nicht tun heute. Aber es wird die Versiegelung nämlich gleich noch genannt, wo dann eine zusätzliche Geistestaufe geschehen soll. Die Taufe ist die Vorstufe zu der Versiegelung durch neuapostolische Handauflegung. Und der Heilige Geist wird praktisch über diese zwei Stufen dann verliehen, wird gelehrt hier. Siebter Glaubensartikel. Ich glaube, dass das heilige Abendmahl zum Gedächtnis an das einmal gebrachte vollgültige Opfer des bitteren Leidens und Sterbens Christi vom Herrn selbst eingesetzt ist. Der würdige Genuss des heiligen Abendmahls verbirgt uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu, unserem Herrn. Es wird mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert. Beides muss von einem priesterlichen Amt der Kirche gesegnet und gespendet werden. Auch Ähnlichkeiten zum katholischen Denken, wo das sehr vom Priesteramt abhängt, dass der würdige Priester das austeilen muss, damit die besondere Wandlungsfülle enthalten ist, wobei hier die Wandlung jetzt nicht in dem Sinne vertreten wird, aber es werden auch hier Himmelskräfte praktisch vermittelt. So wird eben die Ansicht vertreten. Achter Glaubensartikel. Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften durch einen Apostel zur Erlangung der Erstlingschaft den Heiligen Geist empfangen müssen, wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. Hier ist nun die Versiegelung gemeint, also Taufe und dann später die Handauflegung durch den Apostel mit Verleih des Heiligen Geistes. Darauf komme ich gleich nochmal zurück, möchte nachher noch darstellen die Lehre über den Heiligen Geist. Neunter Glaubensartikel. Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen wird, wie er gen Himmel gefahren ist. Und die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die auf sein Kommen hofften und zubereitet wurden, verwandelt und zu sich nimmt. Dass er nach der Hochzeit im Himmel mit diesen seinen Erstlingen auf die Erde zurückkommt, sein Friedensreich aufrichtet und sie mit ihm als Könige und Priester regieren. Am Abschluss des Friedensreiches wird er das Endgericht halten, wo alle noch Lebenden samt den Toten ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Es wird also hier gelehrt, dass die Erstlinge mit Christus hinweggenommen werden und wiederkommen, um im Friedensreich, im tausendjährigen Reich zu herrschen. Das Problem ist nur, dass hier die Neuapostolischen, dass es darauf begrenzt ist, auf diese Erstlinge, die eben versiegelt sind. Die anderen haben hier keine Chance, dieses zu erleben. Auch hier diese Begrenzung, nicht? Der zehnte Glaubensartikel, und der wurde schon mehrmals geändert, diese Fassung lautet: Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, der widerstrebt Gottes Ordnung, weil sie von Gott verordnet ist. Das war noch zur Zeit von Bischof, wo man sehr obrigkeitshörig war, Drittes Reich habe ich auch schon genannt. Man hat später geändert, ich habe jetzt leider den Text nicht da, aber auswendig, soweit eben es mit Gottes Willen übereinstimmt, so ähnlich wurde später formuliert. Also Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das wird nun heute doch auch berücksichtigt. Ja, soweit. Haben Sie dazu vielleicht noch irgendwelche Beobachtungen zu diesem Glaubensbekenntnis? Nach meiner Kenntnis ist es so, dass die Hostie eben heute immer noch mit diesen drei Tropfen Wein so ausgeteilt wird. Ja.
Das hat sich geändert und macht fast alles
Ja. Gut, jetzt möchte ich noch weitermachen. Und zum Thema Heiligen Geist einiges sagen. Im Katechismus der Neuapostolischen Kirche wird Folgendes gesagt, also in diesem Heft. Gott ist dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man vertritt also im Unterschied etwa zu den Zeugen Jehovas die Dreieinigkeit Gottes, was durchaus positiv ist. Ja. Ich habe ja im Vortrag über Zeugen Jehovas gesagt, dass das eine ganz große Problematik ist, wo, ja nicht nur Problematik, dass es heilsverlustig wird, wo man nicht Jesus als Gott, als Gottes Sohn anerkennt, im biblischen Sinne. Das wird hier durchaus getan, man vertritt also die Dreieinigkeit Gottes. Das Problem sitzt woanders, darauf werden wir noch kommen. Dann heißt es weiter, in den Fragen und Antworten, der Heilige Geist ist die von Christus verheißene und vom Vater, dem Quell allen Lebens, gesandte Gotteskraft. Mit dem Heiligen Geist empfängt der Mensch das Unterpfand zur ewigen Herrlichkeit und wird ein Gotteskind. Hierzu nun folgender Kommentar von meiner Seite. Der Heilige Geist ist zwar für die Neuapostolische Kirche eine göttliche Person, aber gleichzeitig wird er als Gotteskraft bezeichnet, was sicherlich auch möglich ist, aber trotzdem auch schwerpunktmäßig auf eine gewisse, entschuldigen Sie das Wort, Verdinglichung hinweist. Eine Kraft, deren wir uns bedienen können. Durch Handauflegung, durch Verleihung, durch das Amt, Bindung an das Amt. Das wird durch ein weiteres Zitat noch deutlicher. Auf die Frage, auf welche Weise rüstete Jesus seine Apostel vor seiner Himmelfahrt noch besonders aus, wird mit Johannes 20, Vers 21 bis 23 geantwortet, wo es heißt, nehmet hin den Heiligen Geist. Und dazu schreibt die Neuapostolische Kirche, Jesus gab seinen Jüngern damit das Maß Geist, das erforderlich war, und damit Vollmacht, Sünden erlassen zu können. Zitat Ende. Das Maß Geist, das erforderlich war, und damit Vollmacht, Sünden erlassen zu können. Der Heilige Geist wird hier nicht als der ganz andere, unverfügbare gesehen, sondern als eine quantifizierbare Größe, das Maß Geist, eine quantifizierbare Größe, über die man angeblich verfügen kann, etwa um Sünden erlassen zu können. Bereits bei den katholisch-apostolischen Gemeinden war die Frage nach dem Heiligen Geist grundlegend, aber auch mit gewissen Problemen behaftet. Man hatte sich vor allem auf die Apostelgeschichte der Bibel gestützt, etwa das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, vor allem aber auf die Stellen Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17 und 19, Vers 1 bis 6, wo durch die Handauflegung der Apostel den schon Getauften der Geist gespendet wurde, was die Bedeutung dieser Handauflegung betonen sollte. Interessanterweise wird bei einer Liste dieser Apostelgeschichte bei den Neuapostolischen das Kapitel 9 der Apostelgeschichte ausgelassen, wo auch durch Handauflegung eines Menschen der Geist verliehen wird an den Apostel Paulus, aber er wird ausgelassen, weil nämlich Ananias in Apostelgeschichte 9 kein Apostel ist. Es wird also hier schon deutlich, dass sich der Geist Gottes nicht an ein bestimmtes Amt bindet. Ananias zum Beispiel war kein Apostel. Nun ja, trotz solcher Schwerpunktverschiebungen und der Tendenz zu einer gewissen Verdinglichung des Geistes Gottes, wird der Heilige Geist trotzdem weithin biblisch gesehen eben als dritte Person der Dreieinigkeit, als Tröster, als Verleiher von Gnadengaben, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Der Heilige Geist wirkt Früchte im Glaubenden, wir können um ihn bitten, aber besondere Betonung wird auf den Heiligen Geist gelegt, wie er in den Propheten und Aposteln der Neuzeit zur Wirkung komme. Dr. Oswald Eckenberger schreibt in seiner Doktorarbeit über die Neuapostolische Kirche Folgendes. Der Heilige Geist als Gotteskraft wird verstanden als der im Apostelamt, in den Ämtern und Gaben, in den Versiegelten und in der Gemeinde als ganzer wirksamer Geist. Zitat Ende. Kritisch ist hierzu mit Eckenberger und anderen festzustellen, dass Menschen sicherlich den Heiligen Geist erhalten können, aber niemals über ihn verfügen können. Das ist der Unterschied. Der Heilige Geist bleibt in der Souveränität Gottes des Vaters. Und wenn der Mensch beansprucht, Verfügungsgewalt über den Heiligen Geist zu haben, dann, so möchte ich klar sagen, entspricht dies dem Wesen der Sünde, sich Gottes habhaft machen zu wollen. Eggenberger redet hier von einer Materialisierung des Geistes Gottes, ein Widerspruch in sich im Grunde, eine Materialisierung des Geistes. Etwa in dem Sinne, dass man sagt, je höher die Amtsstellung, umso mehr Geist. Je höher die Amtsstellung, umso mehr Geist. Und so schreibt Eggenberger, nur so wird es möglich, von einem mehr oder weniger an Geistbesitz zu sprechen, entsprechend der Stellung in der Amtsstufenleiter bei den Neuapostolischen. Auch der Sektenexperte Kurt Hutten weist darauf hin, dass bei Neuapostolischen die Gefahr besteht, den Heiligen Geist als eine Art Ware zu betrachten. Die Urgemeinde kannte sicherlich eine Handauflegung als Segenshandlung, aber diese war nicht den Aposteln allein vorbehalten, sondern es gilt, und das ist jetzt ein entscheidender Vers, in Johannes 3, Vers 8, Pneuma, der Geist oder auch der Wind, mit dem der Geist hier verglichen wird, weht, wo er will. Ganz wichtig. Der Geist ist wie der Wind, er weht, wo er will. Johannes 3, können Sie es mal nachlesen im Zusammenhang. Heiliger Geist und Wind werden hier verglichen bezüglich ihrer Freiheit, auch ihrem Freisein von kirchlichen Amtsträgern. Der Geist Gottes kann nicht an Personen so gebunden werden, dass sie darüber verfügen könnten. Damit würde man die Sünde in diesen Personen leugnen, was ja auch de facto mehr oder weniger deutlich geschieht, wenn man etwa diese Menschenverherrlichung, ich habe es gestern zitiert, bei manchen, vor allem früheren Stammaposteln gesehen hat. Es gibt sicherlich Ordinationen durch Handauflegung in den Kirchen, aber niemals, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, niemals erhält jemand, der ungläubig ist, durch die bloße Handauflegung den Heiligen Geist. Das wäre ein magisches Denken. Wenn jetzt jemand gar nicht gläubig wäre und man würde praktisch die Hand auflegen und der Geist würde einfach übergehen. Gut, so weit geht man jetzt hier nicht, aber die Gefahr ist damit auch verbunden, dass man das instrumentalisiert, materialisiert, als automatisches Geschehen schon fast sieht. Weil eben an die Amtsperson das gebunden sei. Nein, nach Epheser 1, Vers 14 heißt es ganz klar, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nicht durch Handauflegung irgendeines Amtsträgers, sondern die Versiegelung mit dem Heiligen Geist erfolgte, als ihr gläubig wurdet. Epheser 1, Vers 14. Das ist eine wichtige Stelle, auch bei der Lehre von der Geistestaufe. Auch im Gespräch mit manchen charismatischen Menschen sage ich auch immer wieder, wenn man so eine Stufenlehre manchmal hört, ja, es gibt Christen, die sind halt gläubig, aber andere haben dann noch die Geistestaufe empfangen. Epheser 1, ich glaube es ist Vers 14, schauen wir nochmal, 13, ja, ich habe gerade gedacht, muss ich mal ändern, Vers 13. Ich lese mal wörtlich vor. Das ist wirklich eine ganz klare Stelle und wir sollten immer von den klaren Bibelstellen ausgehen, nicht von den unklaren, wenn wir eine Lehre entfalten wollen. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Das heißt nur nicht, dass ein Apostel eine zusätzliche Versiegelung vornehmen müsste, sondern als ihr gläubig wurdet, als ihr erkannt habt, Jesus ist mein Erlöser, mein Herr, da ist der Heilige Geist eingezogen, unabhängig von Menschen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo völlig ohne einen Vermittler Menschen gläubig wurden, also ohne irgendwelche Handauflegungen, meine ich jetzt, wo sie einfach, wo der Geist Gottes dann in ihnen Wohnung genommen hat. Der Heilige Geist ist also freies Geschenk von Gottes Gnade, der sich nicht menschlich vereinnahmen und auch nicht quantifizieren, in Maßeinheiten einteilen lässt, je nach Amtsstufenleiter. Der völlig andere, der auf Seiten Gottes steht und der sich den Menschen souverän und in Liebe mitteilt. Aber so, wie Gott der Vater es will, nicht so, wie wir es erzwingen möchten. Ansonsten entsteht Magie, Automatismus, verfügen wollen über unverfügbares Göttliches. Welcher Mensch könnte denn sagen, wir verfügen über Gottes Kraft und können die verteilen? Und deshalb muss der Heilige Geist von Gott erbeten werden. Wer da bittet, der empfängt, sagt der Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 8. Und der Beter spricht ja auch im Vater unser: Herr, dein Wille geschehe. Und nicht mein Wille geschehe. Mein Wille geschehe wäre immer das Prinzip der Magie. Und auch hier bleibt Gott der Freie im Wehen und Schenken seines Geistes. Der Geist Gottes wird erlangt, indem wir uns bußfertig durch Umkehr zu Jesus hinwenden und ihm als dem offenbarten Sohn Gottes Glauben schenken. Kommen wir uns der entscheidenden Frage, und das werde ich heute Abend dann fortsetzen, dem Amtsverständnis in der Neuapostolischen Kirche. Themen wie Gottesdienste für die Entschlafenen und Ähnliches kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht alles behandeln. Sie können aber gerne dazu noch Fragen stellen. Nach meiner Einschätzung ist immer, wenn wir mit Toten irgendwelche Kontakte aufnehmen, sei es durch Taufe für die Toten, was übrigens auch bei den Mormonen gibt, aber auch bei den Neuapostolischen, oder Versiegelung von Toten, wo dann Amtsträger sich stellvertretend zu einem Gefäß machen für die Toten, ist immer die Gefahr des Spiritismus damit verbunden. Das müssen wir, denke ich, ganz klar sehen. Und das ist vielleicht die dunkelste Seite in der Neuapostolischen Kirche, wo hier einfach ein gewisser Totenkult betrieben wird. Bei aller Ehrfurcht für unsere verstorbenen Angehörigen, das möchte ich gar nicht absprechen. Aber wir sollen nie in Kontakt treten mit irgendwelchen Verstorbenen. Das ist immer etwas, was die Bibel ganz klar uns verwehrt und sagt, dass der Mensch keine Wahrsagerei, Hellseherei, Geisterbeschwörung oder Ähnliches betreiben soll, auch nicht unter frommem Gewand. 5. Mose 18 und andere Stellen. Nun aber die grundlegende Frage nach dem Amtsverständnis, vor allem nach dem Apostelverständnis, die Frage, gibt es wieder Apostel, sagt die Bibel etwas darüber aus. Jetzt und heute Abend nun diese Entfaltung. Was ist überhaupt ein Apostel? Welche anderen Ämter gibt es? Wie ist es mit der Zahl der Apostel bestellt? Gibt es heute wieder Apostel? Der Begriff Apostel bedeutet Gesandter. Kommt vom griechischen Apostelein, hinaussenden. Apostelein. Ein Apostel ist jemand, der im Auftrag seines Auftraggebers handelt und dem Auftraggeber treu das erfüllen muss, was er von diesem aufgetragen bekommen hat. So die Definition von Apostel. In völliger Abhängigkeit von seinem Auftraggeber handelnd. Er handelt also nicht eigenmächtig, sondern in der Abhängigkeit von seinem Herrn. In neutestamentlicher Zeit existierte der Zwölferkreis, die zwölf Apostel. Sie waren die Repräsentanten der zwölf Stämme Israels als engster Kreis um Jesus. Zusätzlich gab es aber auch weitere Apostel, etwa Matthias, der anstelle von Judas Ischariot, dem Verräter, nachberufen wurde, sowie Paulus, der schreibt, dass er den Herrn gesehen hat, wenn auch auf eine andere Art als die anderen. Und schließlich gab es auch den weiteren Kreis wohl einiger Dutzend Männer, die auch als Apostel bezeichnet werden konnten, die hinausgesandt wurden, um die Grundlage der christlichen Kirche zu legen. Zu diesen anderen Aposteln neben den Zwölfen zählten unter anderem Barnabas, Apollos, Junias, Epaphroditus, Andronikus, Matthäus, Jakobus und andere. Insofern sind die Neuapostolischen gegenüber den katholisch-apostolischen insofern im Recht, wenn sie sagen, dass es nicht nur zwölf Apostel gegeben hätte, sondern auch weitere, die über diese zwölf hinausgegangen sind. Nun, die katholisch-apostolischen nun ihrerseits hatten allerdings so argumentiert, warum sie ihre Zahl auf zwölf beschränken wollten. Zwölf Urapostel, zwölf Endapostel. So war ja die Lehre bei den Vorläufern, die ja heute noch mit den Neuapostolischen nichts zu tun haben wollen, die katholisch-apostolischen. Und sie schreiben in ihrem Testimonium, in dieser Schlüsselschrift der damaligen zwölf Apostel, in Anführungsstrichen würde ich es jetzt immer mal vorsichtig sagen, zwölf Apostel der Neuzeit im 19. Jahrhundert, folgendes Zitat: Die ganze Heilige Schrift und die unbestrittenen Überlieferungen der Kirche zeigen deutlich, dass mehr als zwölf Männer schon in den ersten Zeiten als Apostel arbeiteten. Aber gleich der Name, mit welchem sie genannt werden, die Zwölfe als feststehende Formel eben, ferner die zukünftige Verheißung der Apostel aus der Beschneidung, dass sie die zwölf Stämme Israels richten sollten, Matthäus 19, 28, die Erwählung von Sankt Matthias, um die Zwölfzahl vollzumachen, Apostelgeschichte 1, 15 bis 26, und viele andere aus der Heiligen Schrift und den Überlieferungen der Kirche hergeleiteten Gründe, berechtigten zu dem Schluss, dass das Apostelamt an und für sich zwölffach ist. Das waren also die Hauptgründe, die die katholisch-apostolischen für die Begrenzung auf die zwölf genannt hatten. Ja, dass Matthias wieder die Zahl ausfüllen sollte, nachdem Judas Jesus verraten hatte und gestorben, umgekommen war, sich selber gerichtet hatte. Und die zwölf Stämme Israels und dass der engste Kreis eben als die zwölf bezeichnet wird. Das waren die drei Hauptargumente, das zu begrenzen. Zusammenfassend kann man feststellen, es gab also den Zwölferkreis als den engsten Apostelkreis, aber es gab auch, und das geben auch die katholisch-apostolischen selber zu, eine darüber hinausgehende Schar von Aposteln. Die entscheidende Frage lautet nun aber, ob es auch in der Neuzeit wieder Apostel geben kann. Bevor ich das dann spätestens heute Abend beantworte, müssen wir zunächst uns ausführlich mit dem Apostelbegriff beschäftigen. Und vieles zitieren auch aus diesem Katechismus Fragen und Antworten der Neuapostolischen Kirche. Hierzu einige Fragen und Antworten aus der neuesten Fassung, die mir vorliegt. Frage 125 lautet: Welches Amt stiftete Jesus damit, als er den Heiligen Geist nun ausgoss über die Apostel? Antwort: Jesus stiftete das Apostelamt, das Amt des Geistes. Frage 126, was bedeutet das Wort Apostel? Antwort: Das Wort Apostel bedeutet Botschafter oder Gesandter. Der Apostel ist der von Gott erwählte, bevollmächtigte Jesu Christi in seiner Kirche, der berechtigt ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu Menschen mit Gott zu versöhnen. Frage 127, welche Bezeichnungen werden dem Apostelamt biblisch noch beigelegt, um seine Aufgabe und Tätigkeit zu beleuchten? Antwort: Das Amt der Versöhnung, der Gnade, des Geistes, des Neuen Testaments, des Wortes, der Klarheit, der Gerechtigkeit, Botschafter an Christi Stadt, Brautwerber, Salz der Erde und Licht der Welt, Gottes Mitarbeiter und Bauleute und so weiter. Die Bezeichnungen, die auf die neutestamentlichen Urapostel also angewandt wurden, die werden ja zitiert, die Urapostel. Diese Bezeichnungen werden nun auf die Endapostel einfach übertragen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dann heißt es: Welche Aufgabe und Macht hatten demnach die Apostel durch das empfangene Amt? Antwort: Die Aufgabe der Apostel Christi ist, dem Herrn eine Gemeinde auf Erden zu sammeln, sie zu leiten und durch die Gnadenmittel auf die Vereinigung mit Jesu Christo zuzubereiten. Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Zitat Ende. Und nun die entscheidende Frage: Soll die Wirksamkeit der Apostel nur eine bestimmte Zeit dauern? Fragezeichen. Also auf die Urkirche beschränkt. Antwort: Jesus, der Sohn Gottes, will durch seine Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes durch Wort und Sakrament an den Menschen tätig sein, um sie zu erlösen. Das Apostelamt wird also auf Erden bleiben, bis zum Tag der ersten Auferstehung, da der Herr wiederkommen wird. Zitat Ende. Wird also bleiben, wird gesagt. Mit der ersten Auferstehung ist die Entrückung der Brautgemeinde, nämlich im neuapostolischen Sinne der Glieder der neuapostolischen Kirche, gemeint. Bis zu diesem Ereignis wird das Apostelamt bleiben, wird behauptet. Es stellt sich nur die Frage: Was war dann in den 1800 Jahren, als keine Apostel da waren, wenn es ununterbrochen praktisch hätte bleiben müssen, um den Menschen das Heil zu vermitteln? War dann keine Heilsvermittlung möglich? Ich stelle momentan jetzt nur Fragen. Nun, welche Aufgaben der Apostel werden im neuapostolischen Katechismus aufgezählt? Also welche Autorität wird den neuapostolischen Aposteln nun zugesprochen? Folgendes aus dem Katechismus. Zitat: Das Evangelium von Jesu Christo unverfälscht zu predigen, predigt. Als Licht der Welt den hellen Schein göttlicher Wahrheit zu verbreiten. Mission kann man auch sagen. Den Gottesdienst in der gottgewollten Ordnung zu erhalten. Gottesdienstordnung. Mit Wasser zu taufen, Taufe. Sünden zu vergeben, Sündenvergebung. Das heilige Abendmahl in Brot und Wein zu reichen, Abendmahl. Mit dem Heiligen Geist zu versiegeln, Versiegelung. Die Kirche zu regieren, Kirchenregiment. Die erforderlichen Ämter zu ordinieren, Amtseinsetzung. Die Wiederkunft Christi zu verkündigen, Naherwartung. Die Auserwählten zu sammeln und sie dem Herrn als Braut zuzuführen. Zubereitung der Gemeinde, so kann man es immer zusammenfassen mit Kernbegriffen. Also eine sehr umfassende Aufgaben- und Autoritätsfülle. Ferner wird das Bibelwort erwähnt, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich, wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Diese Botschaft hat Jesus seinen ersten Apostel mitgegeben, das ist richtig. Jetzt aber beziehen es die Neuapostolischen auf sich und behaupten, Zitat, im Hinblick auf die gegenwärtig lebenden Apostel der Endzeit, die im Auftrag Jesu tätig sind und Erlöserarbeit verrichten, hat dieses Wort Jesu die gleiche Bedeutung wie zur Zeit der Urkirche, wird hier behauptet. Also, Erlöserarbeit verrichten die neuen Apostel, wird gesagt. Erlöserarbeit. Sie vergeben die Sünden, ein geradezu messianischer Anspruch, den hier Menschen auf sich beziehen. Auch die Prophezeiung vom Frühregen und Spätregen aus Joel 2 und Hosea 6 wird auf die neuen Apostel bezogen. Jetzt verwirkliche sich die neue Geistausgießung. Und in Bezugnahme auf den Gottesbund mit David heißt es, Zitat, die wieder aufgerichtete, zuvor zerfallene Hütte Davids ist nichts anderes als die wiederhergestellte apostolische Kirche in der Endzeit. Zitat Ende. So kann man alles natürlich auf die eigene Gruppierung beziehen. Ja, vor allem aber kommt ihnen das Vermittlungsamt zu. Das ist nun die Hauptsache, das Vermittlungsamt. Sie sagen, und es wird geschrieben in dem Katechismus, weh oder in anderen Schriften auch, weh, wenn jemand direkt zu Gott käme. Wehe, wenn jemand direkt zu Gott käme. Oder zum Heiland. Seine Heiligkeit würde ihn vernichten. Und deshalb brauche es ein Vermittlungsamt. Ich habe gestern schon die Stelle zitiert. Wo stand es nochmal? Ja. 1. Timotheus 2. Danke. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Mittler und es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Da steht nichts von anderen Mittlern, die notwendig wären. Also Jesus Christus selber ist der Mittler zu seinem Vater. Aber es wird hier behauptet, seine Heiligkeit würde uns vernichten. Gott verkehrt also nach neuapostolischer Ansicht nicht direkt mit den Menschen. Deshalb maßen sich die neuen Apostel die Macht an zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, das ist allein den Aposteln Jesu vorbehalten, so im Katechismus nachzulesen. Und aus diesem Grund, das ist nun das Hauptproblem in der ganzen Sache, aus diesem Grund gelten die neuen Apostel als heilsnotwendig. Es wird zwar gesagt, auch andere Christen können vielleicht irgendwann noch in die Erlösungsgnade kommen, aber wir haben das vollmächtige Amt. Und das ist wichtig, ja entscheidend wichtig für das Heil. Es wird nicht völlig abgesprochen, dass es vielleicht noch andere gibt. Man ist da vorsichtiger geworden heute. Aber die Fülle des Geistes, die Fülle des Amtes, die ist eben nur bei den neuapostolischen Aposteln, so wird behauptet. Man kann ohne diese nach neuapostolischer Auffassung nicht zum Heil gelangen, jedenfalls nicht zur Fülle des Heils. Und diese heilsvermittelnde Wirkung der Apostel erstreckt sich auch auf die Entschlafenen. Es gibt, wie ich schon erwähnt, Entschlafenen-Gottesdienste, bei denen Versiegelungen für Tote stattfinden. Die neuen Apostel machen ferner Gottes Wort, die Bibel, neu lebendig, wird behauptet. Das Wort in der Bibel sei wie abgestandenes Wasser. Das, was die Apostel heute sagen, sei hingegen das lebendige Wasser, das lebendige Wort Gottes, mit einem Fachbegriff, die Viva Vox Evangelii. Apostelwort des Herrn Wort, du öffnest weit des Himmels Pforte, belebe, erquicke, regiere stets fort Gedanken und Herz, o heiliges Wort, heißt es in einem Lied. des Neuapostolischen Gesangbuchs. Und hier handelt es sich, möchte ich kritisch sagen, um Personenkult und eine Verdunklung des einzigen Mittlers Jesus Christus durch Menschen. Die neuen Apostel gelten ferner als Haushalter der Gnade Gottes. Und diese Haushaltung wird verstanden als Fortsetzung der Menschheitserlösung. Sie halten sich für diejenigen, die Christi Werk fortsetzen, die Erlösung weiter betreiben. Wer euch hört, der hört mich, dieses Wort Jesu an seine Apostel in neutestamentlicher Zeit, wird, wie schon erwähnt, auf sie heute angewandt. Wobei der Unterschied ja darin liegt, dass Jesus damals seine ersten Apostel unmittelbar selber hinausgesandt hat. Er war der unmittelbare Auftraggeber dieser Aposteloi, dieser gesandten Aposteloi. Was bei den heutigen Aposteln in dieser Weise überhaupt nicht behauptet werden kann. Die neuen Apostel seien ferner Offenbarer. Bei der katholisch-apostolischen Kirche war das Offenbaren mehrere Jahrzehnte lang den Propheten zugeteilt. Seit es diese aber nicht mehr gibt, beziehungsweise sie unterdrückt wurden, der letzte war vielleicht noch Rockenfelder, der in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren ausgeschlossen wurde, ein Apostel, der auch sehr stark die prophetische Vollmacht behauptet hatte, mit dem Propheten, ich glaube, Heubach und wie der hieß. Es gab also auch verschiedene Spaltungen, auch in dieser Frage, bis in die jüngste Zeit. Jedenfalls, seit es diese Propheten offiziell nicht mehr gibt, wurde das Offenbaren in das Apostelamt integriert. Sie wollen direkt Dinge enthüllen, die ihnen selber der Geist eingibt, also göttliche Wahrheiten unmittelbar offenbaren. Wenn das wirklich der Geist Gottes wäre, hätte es aber niemals Falschprophezeiungen geben dürfen. Ich habe das Beispiel genannt, Niehaus. Die Deutschen werden siegen im Ersten Weltkrieg. Bischof, der Herr wird zu meinen Lebzeiten wiederkommen. Das waren ganz, und das wurde ganz massiv behauptet, nicht nur irgendwie am Rande, das war maßgeblich, glaubensnotwendig. Und das ist alles ja nicht eingetroffen. Wie heißt mal im Alten Testament, wenn ein Prophet falsch etwas sagt, das nicht eintrifft, dann ist es ein falscher Prophet. Vielleicht kannst du die Stelle finden. Sag mal bitte, wenn du es hast. Danke. Bitte? Sogar, womöglich. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber weil es natürlich Verführung. Und Jesus sagte auch voraus, es werden falsche Propheten auftreten. Übrigens auch falsche Apostel. Erst 2. Korinther 11. Wir werden die Stelle auch noch betrachten. Gerade in der Endzeit. Möge jeder das auch prüfen. Es ist, denke ich, nirgends verheißen, dass es am Ende wieder Apostel gibt, nur dass falsche Apostel auftreten werden, ist im Neuen Testament vorausgesagt. Ich möchte aber jetzt nicht zu sehr vorweggreifen. Problematisch ist auch, wie schon erwähnt, dass der Heilige Geist durch die neuen Apostel angeblich verliehen werden soll. Sie sollen Kanäle dafür sein, Kanäle des Heils. Bevor ich auf die Beurteilung komme, möchte ich auch noch weitere Ämter erwähnen, damit wir etwa sehen. Hast du die Stelle gefunden? 5. Mose 18, Vers 20. 5. Mose 18, Vers 20. Denn wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, so spricht der Herr, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn jemand redet, was Gott nicht geboten hat, sogar so hart steht es hier. Es gibt aber auch noch andere Stellen über Falschprophetie. Ich kann die jetzt nicht alle suchen, aber schauen Sie mal in der Konkordanz nach unter Prophet und der Falschprophetie, da werden Sie etliches darüber finden. Es gibt noch eine Stelle, wo es heißt, wenn ein Prophet etwas verkündet und es trifft nicht ein, ist es ein falscher Prophet. Ist an sich auch logisch, nicht? Kann man ja gar nicht anders sagen. Die Frage ist dann, ob dann das andere richtig ist, was er sagt. Und ich denke auch, ich halte auch manchmal Vorträge über endzeitliche Themen, aber ich denke, man darf nie so vermessen sein zu sagen, genau so und so wird es kommen, wenn man Dinge sagen, die über die Schrift hinausgehen. Wenn man schon spekuliert, muss man es auch dazu sagen. Kann aber da nicht sagen, der Herr hat mir so gezeigt. Wenn jemand mit diesem Anspruch auftritt, der Herr hat mir so gezeigt, dann ist es sehr genau und kritisch zu prüfen. Ich glaube auch, dass der Herr bald wiederkommen kann, aber ich würde nie Jahreszahlen oder Ähnliches nennen oder sagen zu meinen Lebzeiten. Das ist immer die Verführung, die der Teufel auch an Menschen heranträgt, sich so zu überschätzen, sich so in den Mittelpunkt zu stellen und damit auch die Sünde des Hochmuts zu fördern. Ja, die weiteren Ämter. An der Spitze steht weltweit der Stammapostel. Die nächstniedrigere Stufe bilden die Bezirksapostel. Diese wirken auf Landesebene und Bezirksebene wohl auch. Über dem einzelnen Apostelbezirk steht dann wiederum der einfache Apostel. Die Bezirksapostel fassen mehrere Apostel zusammen, stehen also über den einfachen Aposteln. Der Stammapostel fungiert also weltweit, der Bezirksapostel territorial, die einzelnen Apostel betreuen ein kleineres Gebiet, zum Beispiel Baden oder ähnliches. Der Bischof wiederum steht unter dem Apostel, er regiert einen Bischofsbezirk. Der Bischofsbezirk setzt sich zusammen aus 4 bis 7 ältesten Bezirken. Die ältesten Bezirke werden geleitet von Bezirksvorstehern, Bezirksältesten, Bezirksevangelisten. Ganz unten kommt dann die Einzelgemeinde mit dem Gemeindevorsteher, Priester, Gemeindeevangelisten und Hirten. Wenn wir diese Hierarchie nun von unten betrachten, ergibt sich folgendes Schema. Ganz unten befindet sich die Gemeinde. Mehrere Gemeinden zusammen bilden den Ältestenbezirk, geleitet vom Bezirksvorsteher, Ältesten und Evangelisten. Dann folgt der Bischofsbezirk, dann folgt der Apostelbezirk. Bezirksapostel leiten einige Apostelbezirke und der Stammapostel leitet alles. Also streng hierarchisch gegliedert. Ja. Noch einige Aufgabenbereiche. Der Bischof ist die Hauptschütze des Apostels und Priester der priesterlichen Ämter, das mütterliche Element in der Gottesfamilie, der Gemeinde Christi auf Erden, wird geschrieben im Katechismus. Er hat also eine gemeindeübergreifende, bezirksübergreifende Hirtenfunktion, ist aber natürlich dem Apostel untergeordnet. Der Bezirksälteste übt priesterliche Tätigkeit aus, soll mehrere Gemeinden versorgen. Der Bezirksevangelist untersteht dem Bezirksältesten. Sein Stellvertreter, der Hirte, soll die Gemeinde weiden, der Schwachen sich annehmen. Der Evangelist soll das Evangelium verkündigen, der Priester soll seelsorgerlich tätig sein, die Sakramente verwalten, aber immer im Auftrag des Apostels. Der Diakon ist Mithelfer zur Ordnung des Gottesdienstes, Türsteher, Liedbuchreicher und ähnliches. Wenn Sie mal schon in den neuapostolischen Gottesdienst waren, ist ja auffallend, dass man dann schon empfangen wird an der Tür. Das sind die Diakone. Und es ist natürlich immer eine gute Praxis, wenn jemand das tut. Aber das ist nun alles auch amtlich strukturiert und genau eingeteilt. Von unten bis oben und von oben bis unten ganz streng durchorganisiert. Es ist eine sehr starke Ämterkirche, wenn man so will. Nun, ich habe schon erwähnt, dass die Propheten heute nicht mehr gibt in der neuapostolischen Kirche, im Unterschied zu den Vorläufern, Gemeinden. Die Gaierianer und katholisch-apostolischen hatten natürlich noch Propheten. Evangelisten reisten umher. Ich lasse mal einiges weg jetzt hier, was die Propheten angeht. Das Prophetenamt ist verschwunden. Und jetzt möchte ich abschließend heute Morgen noch darstellen, das Stammapostolat, bevor ich dann heute Abend zur Beurteilung endgültig komme. Wie viel Zeit bleibt uns noch ungefähr?
10 Minuten.
10. Der Stammapostel. Frage 177 im Neuapostolischen Katechismus lautet folgendermaßen. Welche Stellung nimmt der Stammapostel innerhalb der neuapostolischen Kirche ein? Antwort: Der Stammapostel ist als das sichtbare Haupt der Kirche Jesu Christi in allen ihren Angelegenheiten oberste Instanz. Er wird von den Mitgliedern der neuapostolischen Kirche als Repräsentant des Herrn auf Erden angesehen und weiß sich selbst als Gehilfe des Glaubens seiner Brüder und Geschwister. Zitat Ende. Repräsentant des Herrn auf Erden. Ja, er vertritt Christus, wird gesagt. Hier liegt eine formale Parallele zum römisch-katholischen Papstamt vor. Das ist uns vielleicht schon aufgefallen. Der Papst wird auch als Vicarius Filii Dei, als Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden betrachtet, der auf dem Stuhl Petri sitzt, des Apostels Petrus. Das Papstamt ist ein unvergleichliches Dienst- und Leitungsamt mit einzigartigem Vollmachtsanspruch, zum Beispiel auf Unfehlbarkeit bei Ex-Kathedra-Entscheidungen, die ja vom Stuhl Petri offiziell spricht und die dann praktisch nur noch bestätigt werden müssen vom Kreis. Die neuapostolische Kirche befindet sich mit dieser Ämterhierarchie in einer gewissen Konkurrenz zur römisch-katholischen Kirche, weil eine ähnliche Amtshierarchie und insbesondere eine ähnliche Zuspitzung im obersten Amt besteht. Über das Inhaltliche gibt es natürlich Unterschiede, möchte ich mich jetzt nicht äußern. In den neuapostolischen Fragen und Antworten heißt es weiter, Zitat, es ist der Wille Jesu, dass seine Kirche ein sichtbares Haupt habe, zu dem die Apostel und alle Gläubigen aufschauen. Dadurch wird das Werk des Herrn zielbewusst und einheitlich geführt. Aus der Schar der Apostel wird jener Apostel in das Stammapostelamt gerufen, der durch besondere Zeugnisse von Gott, dem amtierenden Stammapostel, beziehungsweise dem Kreis der Apostel offenbart wurde. Auf welcher Zahl steht es? 70. Der Nachfolger wird also vom jeweils amtierenden Stammapostel selber berufen. Ihm wird sein Nachfolger angeblich durch besondere Zeugnisse von Gott als durch eine subjektive Vision und Eingebung offenbar. Das Apostelkollegium wird dann zwar nochmals einbezogen, es wird darüber geredet, über die Berufung des nächsten Stammapostels, aber die letztendliche Veto- oder Bestimmungsgewalt besitzt der Stammapostel. Er hat das Vetorecht. Sie wissen, was das ist. Ich verbiete oder ich akzeptiere. Eine Ausnahme stellte, wie am Anfang erwähnt, Johann Gottfried Bischof dar. Warum? Nun, er glaubte ja, dass nach ihm kein Nachfolger mehr komme, weil er ja seinen Lebzeiten die Wiederkunft Jesu erwartet hatte. Und nun stellt sich die Frage, welche Aufgaben fallen dem Stammapostel zu? Also was darf und soll er alles tun? Antwort, Zitat, der Stammapostel hat vor allem die Aufgabe, die von Jesu erbetene, gewünschte und gebotene Einheit innerhalb der Apostelschar zu schaffen und zu erhalten. Einheitsdienst, ja, wie der Papst auch das Einheitsamt. Weiter. Im Weiteren hat er die Lehre Christi zu verkündigen, Verkündigung, neue Offenbarungen des Heiligen Geistes zu fördern. Sie merken, hiermit geht er dann auch über die Heilige Schrift hinaus, eine typische Neuoffenbarungsreligion, die uns hier begegnet. Weiter im Zitat, die Reinheit des Glaubens zu überwachen, Wächteramt über die Reinheit des neuapostolischen Glaubens, wenn irgendwelche Abspaltungen auftreten, dann hat er die auszuschließen im Notfall. Die Aussonderung der zu Aposteln erwählten Amtsträger vorzunehmen, er bestimmt, wer Apostel wird und wer nicht, sowie für die Ausbreitung der Jesu- und Apostellehre in einheitlicher Weise Sorge zu tragen. Weltweite Mission im neuapostolischen Sinne und Ziel. Und es heißt übrigens immer, werden Sie merken, nicht die Jesuslehre allein, sondern die Jesu- und Apostellehre. Ich will es mal so deutlich sagen, ein typisches Kennzeichen von Sekten, liebe Freunde, ist ja immer, wenn es heißt Jesus und, ja, nicht Jesus allein, wie es etwa die Reformatoren noch betont hatten, allein Christus, sondern dann heißt Jesus und das Buch Mormon, Jesus und der Wachturm, Jesus und Wissenschaft und Gesundheit von Mary Baker Eddy, Jesus und das fünfte Evangelium von Rudolf Steiner, Jesus und die Apostellehre. Achten Sie immer auf dieses und. Stellt sich letztendlich über die Heilige Schrift. Soweit aber Zitat mit Kommentierungen jetzt von mir aus diesem neuapostolischen Katechismus. Das Stammapostelamt ist also ein Einheitsamt, ein Offenbarungsamt, ein Wächteramt über die Reinheit des neuapostolischen Glaubens, ein Einsetzungsamt von Aposteln, Aussonderung und Lehrausbreitung, und zwar der Jesu- und Apostellehre. Welche Machtfülle kommt also dem Stammapostel zu? Er besitzt die alleinige Regierungsgewalt, bestimmt die Apostel oder entscheidet in letzter Instanz darüber, hat das alleinige Verfügungsrecht auch über Gemeinden und Gemeindeeinrichtungen, auch finanziell. Und wichtig ist eben, wie ich ja schon erwähnt habe, dass der gemeindeeigene Besitz, wenn eine Gemeinde austritt aus der neuapostolischen Kirche, dann doch bei der neuapostolischen Kirche verbleibt. Das hält sicherlich manche auch ab, auszutreten, weil juristisch alles auf den Stammapostel festgelegt wurde. Es gibt da die Statuten, wo das drin steht. Und neben dieser äußeren Regierungs- und Verfügungsgewalt besitzt er auch die geistliche Machtfülle, wenn man das so nennen soll, und zwar als Quellort des Heiligen Geistes. Er ist der Quellort des Heiligen Geistes als Mensch, der unmittelbare Empfänger der Offenbarungen Gottes und der Inhaber der Schlüsselgewalt. Kurt Hutten schreibt in seinem Sektenbuch Sehr Grübler Enthusiasten: In ihm vergegenwärtigt sich Gott auf Erden. Er ist Herr über die anderen Apostel. Diese sind gewissermaßen Geschöpfe des Stammapostels. Und damit, sagt Hutten, sind sie nicht mehr Apostel Christi, sondern Apostel des Stammapostels. Wenn man es mal kritisch weiterdenkt. Sie sind abhängig vom Stammapostel, von seiner Einsetzung oder Nicht-Einsetzung. Dieser Satz, den Hutten hier bringt, entbehrt nicht einer gewissen Polemik. Aber faktisch ist es so, weil der Stammapostel die Apostel einsetzt. Sie werden nicht durch eine unmittelbare Begegnung mit Jesus Christus berufen wie die Urapostel. Auch Paulus hatte ja eine sichtbare Begegnung mit dem Herrn vor Damaskus, wie er betont in 1. Korinther 1,9. Ich habe den Herrn gesehen. Kommt darauf heute Abend noch zurück. Das kann heute keiner behaupten, sondern der Stammapostel ist es, der die Apostel beruft, ob durch Inspirationen oder durch Gefälligkeit, sei dahingestellt. Man geht in der neuapostolischen Kirche sogar so weit, Aussagen über Christus auf den Stammapostel zu beziehen. Er sei das Licht der Welt, sein Wort sei das Brot des Lebens. Und in der Geschichte der neuapostolischen Kirche, diesem Buch, heißt es: Stets können wir feststellen, dass sich der Herr, also Gott, immer nur durch einen Mann geoffenbart hat und der Glaube an diesen einen für alle anderen erforderlich gewesen ist. Ich erinnere dagegen nur an Johannes 3,8, der Geist weht, wo er will. Aber hier durch einen Mann. Es gab natürlich immer führende Männer oder besonders von Gott beauftragte Männer, wenn man an Mose und andere denkt. Aber Gott hat auch immer noch andere Boten gehabt, die auch solche korrigieren konnten. Man danke an den König David und die Propheten, die zu ihm kamen, Nathan und so weiter. An anderer Stelle schreiben sie, auch neuapostolisches Zitat: Im neuen Bunde verhält es sich nicht anders. Der Herr stellte seinen Sohn unter die Menschen mit den Worten: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Nachdem der Sohn seinen Auftrag erfüllt hatte, sandte er seine Apostel in die Welt und sprach zu ihnen: Wer euch hört, der hört mich. Dabei gab er dem Apostelkörper jedoch ein Haupt, in dem damaligen Stammapostel Petrus. Und nun, Zitat Ende, beruft man sich natürlich auf Matthäus 16,18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Seit Jahrhunderten wird darüber diskutiert, wer oder was dieser Fels aus Matthäus 16 ist. Ist es Petrus, ist es Jesus oder ist es das Bekenntnis Petri, dass Jesus der Messias ist, dieser Fels? Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass alle drei Antworten zusammen die Lösung des Problems ergeben. Der Fels ist Jesus. Und zwar Jesus, den Petrus als Messias bekennt. Zugleich ist aber auch Petrus der Fels, aber nur insofern, als er der erste männliche Zeuge der Auferstehung Jesu und der erste Verkündiger der frohen Botschaft am Pfingstfest ist, Apostelgeschichte 2. Dadurch wird die Gemeinde grundgelegt, durch die Pfingstpredigt des Petrus nun, ganz neu gesammelt. Aber nur insofern, und es steht auch nirgends in der Bibel, dass Petrus Nachfolger hätte in seinem Apostelamt. Petrus übernimmt also eine Grundlagenfunktion. Und dieses Petrusamt, wenn man es mal so nennen soll, ist allerdings nicht vererbbar oder übertragbar. Eine Frage, die natürlich die römisch-katholische Kirche genauso bewegt wie die neuapostolische Kirche. Die Bibel aber selber sagt nichts über einen Nachfolger des Petrus. Nicht einmal sein vielfach behaupteter Aufenthalt in Rom und sein Tod werden im Neuen Testament erwähnt. Der Stammapostel in der Stellung des Petrus wird in den Fragen und Antworten der neuapostolischen Kirche als der sprechende Mund der Apostel bezeichnet und hat nun eben auch diese prophetische Funktion, wie ich schon erwähnt habe. Abschließend nun heute Morgen noch, nachdem Sie sicherlich jetzt schon ein bisschen müde sind nach den vielen Informationen, noch einige Zitate über die rührend naive Stammapostelfrömmigkeit, wie ich sie einmal nennen möchte, wie man sie immer wieder liest in neuapostolischen Schriften, Biografien über Stammapostel und Ähnlichen. Der Apostel Engelauf sagte am 5. April 1940 in einem Gottesdienst in Herne Folgendes über seinen Stammapostelbischof: Ich dachte, so rein wie in dieser Stunde mein Herz in der Nähe des Knechtes Gottes ist, so rein möge es das ganze Jahr bleiben. Immer wenn wir als Apostel in die Nähe des Stammapostels treten, dann bitten wir: Herr, schenke uns ein ganz reines Herz. Nicht um uns vor ihm zu verbergen, das können wir nicht. Aber wir möchten das Reine in seinem Herzen nicht durch das Unreine stören und behindern, damit der Segen ungehemmt zu allen Gotteskindern fließen kann. Zitat Ende. Ich habe gestern schon gefragt, gilt denn für den Stammapostel nicht mehr Römer 3, es ist keiner gerecht, es ist keiner ohne Sünde vor Gott? Ähnlich wie Engelauf äußerte sich der Apostel Fendt am 5. März 1970 in Mannheim. Er sagte: Und wer heute dem Stammapostel nicht glaubt und ihn ablehnen würde, kann auch nicht an Jesus, kann auch nicht an Gott glauben. Ein starkes Wort. Und dann wieder der Apostel Engelauf bei der Einweihung einer Kapelle in der Schweiz im Jahr 1977. Er zitierte Jesaja 16, Vers 5: Es wird aber ein Stuhl bereitet werden aus Gnaden, dass einer darauf sitze in der Wahrheit in der Hütte Davids und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit. Und seine Auslegung: Wir befinden uns heute miteinander am Amtssitz des Stammapostels, an diesem bereiteten Stuhl. Aber wir dürfen dem Wort des Propheten noch hinzufügen: Nicht nur in der Wahrheit, sondern in unbegrenzter Liebe waltet der Stammapostel seines Amtes. Diese Liebe ist uns aus reinem Herzen zugeflossen. Der Apostelbischof hatte schon erwähnt, wie wichtig es ist, dass von hier aus die Segensleitungen zu uns führen und wir mit dem Stammapostel aufs Innigste verbunden sind. Dann fließt der Strom des Segens in die uns anvertrauten Bereiche hinein. Zitat Ende. Also ganz klar hier die Lehre: Der Kanal des Heiligen Geistes vom Amt herunter in die anderen Ämter. Und jetzt ganz zum Schluss, wie viele Minuten bleiben uns? Noch ein Erlebnis des Apostels Niehaus zur Zeit des Stammapostels Krebs, das übrigens heute noch berichtet wird in den neuapostolischen Biografien, deshalb gebe ich es wieder. Also man kann nicht sagen, das sei nun wirklich überwunden. Nein, das wird heute ganz offen und munter erzählt. Niehaus war damals Apostel, Krebs war Stammapostel. Im Jahr 1903 machte Niehaus eine Zugreise nach Frankfurt, obwohl er schwer krank war. Er hatte den Kopf in dicke Tücher gewickelt und der leichteste Lufthauch tat ihm weh und er teilte Vater Krebs, wie er auch genannt wurde, mit, wie sein Zustand beschaffen war, dass er sehr schwer krank war, er könne an sich nicht kommen, müsse das Bett hüten. Und Niehaus erwartete zunächst nichts anderes, als dass Krebs angesichts seiner Krankheit einen anderen Apostel an seiner Stelle nach Frankfurt senden würde. Aber die Antwort von Stammapostel Krebs lautete kurz und bündig: Fahre ab, ich schütze dich! Das war ein Wort, das Hermann Niehaus im Glauben aufnahm, heißt es hierzu in seiner Biografie. Die Reise im Zug fand nun statt, sie war damals sehr beschwerlich, sie gestaltete sich auch für Niehaus schwierig und war voller Hindernisse. Niehaus musste rennen, er kam schweißgebadet am Bahnhof an, so wird alles erzählt hier. Das Umsteigen war schwierig, er fuhr in die falsche Richtung und solche Dinge stießen ihm noch alle zu. Da kamen die Anfechtungen auf, etwa die Frage, war das der Schutz, den ihm der Stammapostel zugesagt hatte? Und nun wörtlich in der Biografie über Niehaus weiterzulesen: Hermann Niehaus atmete tief durch. Er wollte nicht zweifeln, sondern weiterhin glauben und vertrauen. In Kassel stand er auf dem Trittbrett seines einfahrenden Zuges und sah auf dem gegenüberliegenden Gleis, wie sich der Zug nach Frankfurt gerade in Bewegung setzte. Kurz entschlossen sprang der Apostel von dem noch fahrenden Zug und schaffte es gerade noch, auf den Frankfurter Zug aufzuspringen. Erschöpft, aber glücklich saß er dann im Abteil. Fahre ab, ich schütze dich, schienen die Räder zu rattern. Und auf einmal bemerkte er, dass es ihm auch gesundheitlich wesentlich besser ging. Die fürchterlichen Schmerzen hatten nachgelassen, etwas, worauf er zunächst gar nicht so geachtet hatte. Hermann Niehaus war bekannt für seine große persönliche Bescheidenheit. Während einer Versammlung von Amtsträgern äußerte er einmal zu diesem Thema: Ein treuer, gehorsamer, in der Geistesverbindung stehender Unterdiakon ist mir viel lieber als ein Herr Apostel oder Bischof oder Ältester und Priester, der seine eigene Weisheit bringt und seinen eigenen Willen tut und nicht den Willen seines Senders. Niehaus wurde später dann selber Stammapostel. So ist berichtet. Er hat hier vertraut seinem Stammapostel, er hat ihn beschützt. Menschen treten hier zwischen Gott und uns und nehmen geradezu Erlösungsfunktion ein. Ein Personenkult, der manchmal geradezu gotteslästerliche Züge annimmt. Wenn ein Mensch sagt, fahre ab, ich schütze dich, nimmt er etwas für sich in Anspruch, was nur Gott tun kann. Und dass das heute berichtet wird, zeigt, wie sehr man immer noch an diesem Denken festhält. Ja, noch abschließend eine Kritik aus überraschender Quelle, als letztes Zitat nun heute Morgen. Und zwar ist nun wichtig, dass auch die katholisch-apostolische Kirche natürlich auch bis heute das neuapostolische Papstamt, wie sie es nennt, ablehnt, das Stammapostelamt. So schrieb auch schon im letzten Jahrhundert, vorletzten inzwischen, also im 19. Jahrhundert, der Anhänger der katholisch-apostolischen Kirche, der Marburger Professor Johann Heinrich Thiersch, dass der Primat des Bischofs zu Rom, mit dem er nun das Stammapostelamt verglich, beziehungsweise, Entschuldigung, jetzt habe ich einen historischen Fehler begangen, Stammapostel kam er erst 1895, Thiersch schrieb schon früher über den Primat, überhaupt dieses monarchische Episkopat, dass das ausdrücklich gegen die Heilige Schrift sei, welche erklärt, dass Gott in die Kirche gesetzt hat aufs erste Apostel. Wäre auch Petrus zu Rom Bischof gewesen, so würde nur sein bischöfliches, nicht sein apostolisches Amt auf seine Nachfolger übergehen können. Kein Papst könne eine apostolische Bevollmächtigung weder von Petrus noch von irgendeinem anderen Apostel aufweisen. Und das Gleiche gilt auch aus katholisch-apostolischer Sicht für die Stammapostel, was hier für den Papst hier gesagt wird. Katholisch-apostolische Kritik, die heute dann auch weiter formuliert wurde. Und ja, soweit einiges zu bedenken. Heute Abend dann also die Frage, gibt es eine ununterbrochene Nachfolge von Aposteln? Gibt es die Verheißung von Aposteln für die Endzeit oder nur von falschen Aposteln? Ich habe ja schon einiges erwähnt. Wenn Sie diese Frage ausführlich behandelt hören wollen, dann sollten Sie heute Abend wiederkommen. Ich danke Ihnen für Ihre große Geduld und Aufmerksamkeit und möchte uns abschließend ein Wort lesen aus 2. Korinther 11. Ein Wort einfach zur Warnung, falls Sie heute Abend doch nicht kommen sollten, dass Sie auch das einfach darum wissen, was hier die Heilige Schrift selber zu diesen Dingen sagt. 2. Korinther 11, ab Vers 12. Was ich aber tue, so schreibt hier der Apostel Paulus, das will ich auch weiterhin tun und denen den Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Soweit die Heilige Schrift, prophetische Voraussage. Und wir wollen nicht über den Glauben der Einzelnen urteilen, aber doch die Warnung, wo so viel Falschprophetie, so viel Ämterstreit und Kampf gewesen ist, können das wahre Apostel sein oder sollte hier nicht Einheit im Geiste gewahrt werden? Ich weiß, dass auch in neutestamentlicher Zeit unterschiedliche Ansichten mal gab zwischen Petrus und Paulus und Ähnliches, aber es gab keine Falschprophezeiung, es gab keine solchen Dinge, wie wir es heute Morgen und auch schon gestern Abend gehört haben. Das wäre nicht vereinbar gewesen mit der biblischen Beauftragung als Apostel. Ja, soweit. Wir wollen abschließend noch beten und erheben uns, soweit es möglich ist. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du selber der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass in dir die Fülle ist und dass keine menschlichen Mittler das irgendwie verstärken oder vermitteln können, was du selber für uns gebracht hast, das Opfer auf Golgatha. Danke, dass du uns völlig erlöst hast mit deinem Blut. Danke, dass wir zu Gott kommen dürfen durch dich als den Mittler zum Vater. Und du mögest auch allen Menschen, die dich noch nicht kennen oder die andere Mittler dazwischenschalten wollen, zeigen, dich als den Weg, Herr. Und so schenke auch, dass dieser Dienst jetzt nicht vergeblich war, um auf dich als das Licht der Welt hinzuweisen. Segne und behüte uns jetzt auch an diesem Tage und lass uns dich wieder lieben, denn du hast uns zuerst geliebt. Amen.
Amen.